Wissenschaft im Brennpunkt.
Was kann der Mensch? Aus dem Maschinenraum der neuen Arbeitswelt. Von Piotr Heller.
In seiner komplizierten Welt hat sich der Mensch Hilfe konstruiert in Form von Algorithmen. Doch langsam merkt er, dass ihn seine eigene Schöpfung bedroht. In der modernen Arbeitswelt muss sich der Mensch gegen präzise, effiziente, schnelle, intelligente, künstliche Konkurrenten durchsetzen. Und muss sich fragen, was kann ich, was die Maschine nicht kann?
Etappe 1. Am globalen Fließband.
An einem verregneten Tag sitzt Sophie Winter in einer Stuttgarter Wohnung, die eigentlich nicht ihre ist. Sie schaut über ihren Computerbildschirm in die digitale Welt, in der sie gerade einen Auftrag ergattern konnte.
Das ist eine Tagging-Aufgabe. Da geht es um die Farbbestimmung. Ich soll auf eine bestimmte Art und Weise kennzeichnen, was die Hauptfarbe eines Produktes ist.
Die Produkte gehören zum Sortiment von Online-Shops. Sophie Winter klickt auf den Fotos die Hauptfarbe der Hosen, Handtaschen und Blusen an. Das wird gespeichert und potenzielle Kunden können das Angebot später nach Farben durchsuchen.
Diese Aufträge sind unfassbar begehrt. Man kriegt 2 Cent pro Auftrag und du machst wirklich nur Klick, da ist die Farbe, ich will das speichern.
Den Auftrag hat sie über die Plattform Clickworker bekommen. Es ist eine Art Agentur für eine Crowd aus gut 1 Million Arbeitern.
Und jetzt klicke ich auf Speichern. Und bin 2 Cent reicher. Das ist ein tolles Hemd.
Ein Klick auf Speichern und Gott, Sophie Winter hat weitere 2 Cent verdient.
Ich suche jetzt gerade mit der Maus die richtige Farbe. Das ist so gestreift. Eine Tunika, Bluse. Und das Produkt ist nur rot. Wenn es nur so wäre, könnte ich bestimmt 15 Euro in der Stunde machen. Weil dann musst du echt nur so rot speichern. Und weiter geht's. Und da geht's jetzt um die Jeans. Oh, jetzt hätte ich beinahe das Oberteil markiert.
Sie klickt auf die Jeans, klickt auf Speichern und hat 2 Cent verdient. Dann klickt sie auf ein Hemd, klickt auf Speichern und hat 2 Cent verdient. Klick auf eine Tasche, klick auf Speichern, 2 Cent verdient. Klick, klick, 2 Cent verdient. Klick, klick, 2 Cent verdient. Klick, klick, 2 Cent verdient. Sophie Winter arbeitet Aufgaben ab, die man eigentlich auch einer Maschine zutrauen würde, während andernorts die Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen.
Etappe 2. Der automatische Radiologe.
Was wir hier sehen, sind 3 Ansichten des gleichen Patienten. Und zwar geschnitten durch die Leber. Einmal von vorne, einmal von der Seite, einmal parallel zum Boden.
Die schwarz-weißen Computertomografien leuchten auf Markus Hartz Laptop auf. Er ist Informatiker am Fraunhofer Institut für bildgestützte Medizin in Bremen. Die Leber ist klar zu erkennen. Ein Arzt hat sie präzise markiert. Außerdem gibt es noch weitere vage Markierungen.
Die rot-gelb schattierten Bereiche sind diejenigen, die der Computer zum jetzigen Trainingszeitpunkt als Lebergewebe erkannt hat.
Die Schattierungen wandern geisterartig über das Bild und decken immer präziser die Leber ab. Der Informatiker sieht seiner Kreation beim Lernen zu. Und er ist zufrieden.
Zum Ende des Lernens, nach etwa 149 Lebern, nähert er selbst in einer Leber, die vollkommen unnormal in die gegenüberliegende Körperseite gewachsen ist, sich schon sehr, sehr gut der Expertenmeinung an.
Die Maschine kann das Organ nun erkennen. Als nächstes könnte sie mit noch mehr Daten lernen, auch Tumore und Zysten in den Aufnahmen zu finden. Das ist heute schon möglich. Computersysteme lösen manch klassische Aufgabe von Menschen sogar besser, als Menschen es können. Die Zahlen belegen es.
Da gab es gerade eine Publikation, die sehr viel Aufsehen erregt hat. Da geht es um Bilder von Hautveränderungen. Trainiert wurde dieses System auf etwa 130.000 Aufnahmen. Und 24 Experten-Dermatologen haben auch ein Subset dieser Aufnahmen natürlich nur unabhängig beurteilt. Und das Computersystem war mindestens so gut wie jeder einzelne von denen und so gut wie alle die zusammen.
Ist das nun eine Entwicklung, die uns freuen sollte? Noch sieht Markus Hartz die digitalen Experten in einer untergeordneten Position. Nur, wie lange werden die schlauen Algorithmen sich damit zufrieden geben? Oder anders gefragt, was kann der Arzt, was eine Maschine auch in Zukunft nicht kann? Markus Hartz, der Informatiker, muss nicht lange nachdenken.
Zum Beispiel würde ich da das Beispiel Brustkrebs heranziehen. Also ich denke, da sind viele psychologische Effekte einfach im Spiel. Emotionaler Halt, emotionale Stabilität, auch die Möglichkeit, Verantwortung abzugeben, aber nicht Verantwortung an eine anonyme Computerinstanz abzugeben, sondern an einen menschlichen Entscheider, Entscheidungshelfer.
Vor dem Hintergrund, dass Maschinen nun auch immer mehr Denkarbeit vom Menschen übernehmen, sind viele Studien zur Zukunft der Arbeit entstanden. Oder besser gesagt, zur Zukunft ohne Arbeit. Für einigen Wirbel hatte Anfang 2016 eine Analyse des Weltwirtschaftsforums gesorgt. 5 Millionen Jobs könnten bis 2020 in den Industrieländern durch die Digitalisierung wegfallen. Einige Jahre davor schon haben Forscher des MIT vom Great Decoupling gesprochen, der großen Entkoppelung. Grundlage war die Beobachtung, dass Produktivität und die Beschäftigung in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg parallel gestiegen sind, bis zum Jahr 2000. Seit der digitalen Revolution steigt die Produktivität weiter an, die Beschäftigungskurve jedoch flacht ab. An dem verregneten Dienstag in Stuttgart hat Sophie ihren Arbeitstag damit begonnen, die Aufträge durchzugehen.
So, das ist der erste Auftrag. Das ist eine Texterstellung. Verfassen Sie kurze Unternehmensprofile auf Deutsch. Länge 160 bis 180 Wörter für 3 €. Das würde ich jetzt machen, weil auf die Wörter runtergerechnet ist das ein Preis, der okay ist. Der zweite Auftrag, Google-Suche, folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen, 5 bis 30 Cent pro Aufgabe. Da kann ich jetzt schlecht runterrechnen, was ich kriege. Das würde ich eher nicht machen. So, jetzt ist hier noch Texterstellung. Verfassen Sie Produktbeschreibungen zu Uhren. Das wäre auch okay bezahlt, das würde gehen.
Auf dem Clickworker-Portal steht neben den Aufgaben eine Zahl, 11.997. So viele Menschen sind an diesem Dienstag angemeldet und suchen oder bearbeiten Aufträge. Sie beantworten Umfragen, recherchieren im Internet, kategorisieren Daten oder schreiben Texte. Wie auf einem globalen Fließband teilt die Plattform ihnen Aufgaben zu. Jeder erledigt nur einen kleinen Teil, aber die Masse macht's. Sophie Winter ist heute ein Rädchen in diesem 11.997-teiligen Getriebe. Ein unsichtbares Arbeiterheer verdient heute so sein Geld. Entweder bei Clickworker oder bei Plattformen wie Amazons Mechanical Turk oder Crowdflower. Teilweise sind die Arbeitsbedingungen umstritten. Die IG Metall etwa stellt Clickworker zwar ein gutes Zeugnis aus, bemängelt aber, die Plattform gebe an, dass die Arbeiter auf 9,50 Euro pro Stunde kämen, laut Erfahrungsberichten tatsächlich jedoch mitunter nur auf 2,50 Euro.
Ich habe angefangen, als ich meinen Sohn bekommen hatte in den Monaten danach, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, also mir hat Arbeit gefehlt, mal was fertig zu machen, was eben darüber hinausging, ein Kind anzuziehen und sauber zu machen und so, was auch schön ist und beglückend, aber natürlich ist halt bezahlte Arbeit irgendwie identitätsstiftend.
Eigentlich ist Sophie Winter Schauspielerin. Um mit einem Ensemble zu proben, musste sie einige Monate mit Mann und Kind nach Stuttgart ziehen und wohnt hier in einer fremden Wohnung. Für die unsichtbare Arbeiterschaft im Maschinenraum des Internet ist das irrelevant. Es gibt keine klassischen Arbeitsplätze. Arbeit ist überall. Zumindest da, wo man einen Webbrowser aufmachen kann.
Zwischen Abi und Studium habe ich in einer Druckerei in der Nachtschicht die Maschine gefüttert mit Papier. Und es macht die ganze Zeit denselben Rhythmus, ist höllisch laut und die Luft ist schlecht und so. Und man macht halt immer dieselbe Bewegung. Kataloge in die Klebemaschine, einer nach dem anderen, die ganze Nacht. Fupp, 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 so. Und das hier ist ein bisschen ähnlich, aber es ist noch eine Ebene weg. Also du hast nicht mal mehr die Bewegung. Es ist ziemlich monoton, trotzdem darfst du nicht ganz abschalten. Du musst ja schon gucken, was ist jetzt gesucht, was soll ich jetzt finden.
Wir wollten vor 5, 6 Jahren unserer Crowd auch ein Gesicht geben und hatten damals einen Wettbewerb gestartet, wo Clickworker ihre Selfies einschicken konnten und Slogan dazu schreiben. Und wir haben die also hier bei uns am Gang hängen. Ja, ich bin ein Clickworker, David B. aus Deutschland. I'm a Clickworker, gut aus Australien. Und hier haben wir noch. Genau, der Herr Absalom aus Namibia. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, welche Sprache das ist, aber müssen wir mal unsere Clickworker fragen. Und Soy und Clickworker. Das kann sogar ich noch übersetzen. Ich bin ein Clickworker. David Esser, Spanien.
So marschiert der Geschäftsführer Christian Rosenich durch die Gänge der Clickworker-Zentrale in einem Essener Bürokomplex. David B., Absalom, Sophie Winter erledigen hauptsächlich einfache Arbeiten, die in kleine Häppchen aufgeteilt sind. Ideale Bedingungen, um sie durch eine künstliche Intelligenz zu ersetzen, sollte man meinen. Was ist also das Menschliche, das für diese Arbeit wichtig ist?
Ich denke, Kreativität und natürlich auch die Fähigkeit von Menschen, sich auf schnell veränderte Umstände sich einzustellen und Dinge zu bewerten, dass das auf absehbare Zeit etwas ist, was Menschen besser können als Maschinen. Und eben auch mit Situationen umgehen zu können, die vorher nicht antrainiert wurden. Also hier auch Lebenserfahrung, Wissen auch in die Arbeit einzubringen.
Ein Mensch kann dank seines Geistes, seines Weltwissens, seiner Kreativität kleine Aufgaben sofort lösen. Eine Maschine müsste man dafür jedes Mal aufwendig trainieren, was sich in vielen Fällen einfach nicht lohnt. Man könnte sagen, dass das Crowdsourcing diese Essenz der menschlichen Arbeit ausnutzt. Und nebenbei auch noch sie von den menschlichen Schwächen befreit. Schließlich gleichen sich die Bedürfnisse des Einzelnen wie etwa nach Pausen oder Urlaub in der Masse aus. Es ist kein Zufall, dass das Crowdsourcing und künstliche Intelligenz in den letzten Jahren gleichzeitig an Bedeutung gewonnen haben. Es gibt einen Bedarf, den beide Technologien bedienen. In der Forschung, in der Medizin und auch in der Industrie fallen immer mehr Daten an, die verarbeitet werden müssen. Das kann man durch eine künstliche Intelligenz erledigen lassen oder durch Menschenmassen. Aber die Verbindung zwischen Crowdsourcing und künstlicher Intelligenz ist noch tiefer. Künstliche Intelligenzen brauchen Lernmaterial.
Ein Projekt für einen Automobilhersteller hatten wir gemacht. Der Clickworker bekommt eine Fahrsituation angezeigt und muss dann Rechtecke zeichnen, um Verkehrsschilder zu markieren. Und diese Daten werden verwendet, um Fahrassistenzsysteme zu trainieren, sodass die eben beispielsweise Geschwindigkeitsbeschränkungen automatisch erkennen können.
Derzeit dominieren Systeme, die Menschen benötigen, um ihren Hunger nach Anschauungsmaterial zu stillen. Und die schaffen eine riesige Nachfrage. Alleine bei Clickworker drehten sich bis zu 40% der Aufträge darum, künstliche Intelligenz zu trainieren, sagt Christian Rosenich. Weltweit hocken hunderttausende Menschen vor Monitoren, klicken für Centbeträge auf Bildern herum, um Maschinen etwas beizubringen. Gleichzeitig werden die Ergebnisse mancher Clickworker stichprobenartig von intelligenten Programmen überwacht. Crowdsourcing und künstliche Intelligenz sind derzeit untrennbar miteinander verwoben. Und sie sollen noch viel enger zusammenwachsen.
Etappe 3. Die Mensch-Maschine-Symbiose.
Was Sie hier sehen, ist unser Demonstrator zum Thema Kooperation von Menschen mit sehr großen Robotern. Stellt dar letztendlich, wie der Roboter in Zukunft zu einer Art Kollege für den Werker werden könnte.
Thomas Dietz vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung steht in den Hallen des Future Work Lab in Stuttgart. Es ist eine Art Forschungs-, Spiel- und Demonstrationswiese für neue Entwicklungen aus den Werkhallen der Welt. Neben Thomas Dietz bewegt sich der orangene Arm eines tonnenschweren Industrieroboters.
Das Ganze wird überwacht durch so ein sicheres Kamerasystem. Und das stellt einfach sicher, dass sie sich nicht zu nahe kommen, weil natürlich so ein Roboter ein gewisses Gefährdungspotenzial für den Menschen haben. Und hier sehen Sie eben quasi diese Überwachung mit diesen Zonen. Wenn wir jetzt hier rausgehen, sehen Sie, die ist nicht verletzt.
Maschine und Mensch sollen bei dieser Demonstration einen Durchflusssensor zusammenschweißen. Der Sensor besteht aus einem Gehäuse und einer Haube, beide mehrere Kilo schwer. Eine körperlich anstrengende Aufgabe, die aber auch viel Erfahrung erfordert. Zunächst stellt der Roboter das Material bereit und nimmt dem Menschen sozusagen das Heben ab.
Jetzt gehen wir in die nächste Phase dieser Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter und jetzt machen sie wirklich was gemeinsam. Und zwar geht es jetzt darum, diese Haube hier einzufädeln. Das ist sehr schwierig zu automatisieren, weil es ein sehr hakeliger Prozess ist, auch ein toleranzbehafteter Prozess. Und hier kommt jetzt genau die Fähigkeit des Menschen ins Spiel, zu reagieren, die Situation einzuschätzen, Entscheidungen zu treffen, kreativ nach Lösungen zu suchen.
Der Roboter trägt die Haube und Thomas Dietz greift den Arm der Maschine und führt ihn mit seiner Hand zum Gehäuse des Sensors. Die Maschine folgt jeder Handbewegung und der Mensch kann das schwere Bauteil präziser ausrichten. Es folgt die dritte Phase.
Und jetzt wird der Roboter zu so einer Art intelligenter Vorrichtung. Das heißt, er greift sich jetzt diese komplette Baugruppe und jetzt geht es darum, das Ganze auszuschweißen. Wenn ich das jetzt machen würde mit dem Bauteil auf dem Tisch, müsste ich mich sehr stark nach unten beugen, was entsprechende ergonomische Probleme mit sich bringt. Wenn der Roboter das Bauteil mir anreicht, kann er es eben in der für mich ergonomisch optimalen Position anreichen.
Das Ganze mag wie ein nettes Gimmick anmuten, aber es ist mehr. Die intelligente Maschine nimmt dem Menschen das Körperliche ab und überlässt ihm das Denken und die Feinarbeit. Das alles in einer Art flexibler Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine, wie sie zum Beispiel auch dem Chefphilosophen eines großen Automobilkonzerns vorschwebt. In Berlin hat sich Daimler eine alte Industriehalle zu einer Art Loft umgebaut. Alte Sessel im Sitzkreis angeordnet, geben dem Raum etwas betont Modernes. Es ist das Reich von Alexander Mankowski. Der Zukunftsforscher entwirft Mobilitätsvisionen. Eine davon ist das autonome Fahren.
Es gibt Situationen, die werden für ein autonomes Fahrzeug unlösbar bleiben. Ja, also beispielsweise, es ist ein grünes Licht, ja, also grüne Ampel, und ein Mensch ist erkenntlich auf der Straße und der geht nicht weg. Ja, das kann nun sein, es ist vielleicht jemand, der sich verletzt hat, ja, und dem man eigentlich helfen müsste. Es können Teenager sein, da müsste man hupen. Ja, oder es kann die Vorbereitung zu einer Demonstration sein, da sollte man besser umkehren und einen anderen Weg nehmen. Ja? Das kann es aber nicht wissen.
In diesen Fällen braucht die Maschine Hilfe. Alexander Mankowski geht davon aus, dass sie dann einen berechtigten Insassen fragt, was zu tun ist.
Oder ein Callcenter anruft und da guckt einer raus und sagt, hey, das ist eine Demonstration, fahr nach Hause. Soziale Wahrnehmung können Robotermaschinen nicht gut. Ja, das wäre auch, finde ich, zu viel verlangt, dann auch zu interpretieren. Das könnte ein Mensch sein, der sich gerade, weil er kniet, verletzt hat. Also das geht zu weit.
Das Callcenter könnte zum Beispiel eine Crowdsourcing-Lösung sein, wo ein Mensch sich zuschaltet und die für das Auto unlösbare Aufgabe quasi in Echtzeit bearbeitet.
Das Verhältnis Mensch und Maschine. Also wir müssen die Talente neu sortieren. Ja, was sind menschliche Talente, was sind maschinelle Talente?
Mankowski kennt sich aus in der Welt der Maschinenbauer. Aber er ist auch Philosoph. Deshalb weiß er, dass die Frage keineswegs neu ist. Der US-Mathematiker Norbert Wiener hat sie schon 1964 gestellt, in seinem letzten Buch God and Golem Incorporated.
Das war also sehr weitsichtig, weil damals gab es jetzt Roboter in dem Sinne nicht. Das gab es alles gar nicht. Ja, aber trotzdem, also Norbert Wiener hat das schon vorausgesehen. Ja.
Er hat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sogar als eines der großen Probleme der Zukunft bezeichnet. In den 60ern eine mutige These. Aber mittlerweile haben die Maschinen schon so aufgeholt, dass man die Frage, was wirklich menschliche Eigenschaften sind, nicht mehr so ohne weiteres beantworten kann. Alexander Mankowski hat darauf eine Antwort gefunden, die er in einem Video präsentiert.
Als schönes Beispiel im Vergleich zwischen was ist ein Mensch und was ist eine Maschine, haben wir dieses kleine Baby genommen, ein Krabbelkind, und es ist mit Robotern zusammen um die Wette gekrabbelt. Und wenn man sich das anguckt, ja, sieht man halt diesen riesen Unterschied zwischen Biologie, Mensch und so einer Maschine. Das Baby ist neugierig, es geht nicht geradeaus die ganze Zeit, ja, es will alles anfassen und es kommt trotzdem ans Ziel. Ja, und wenn es ans Ziel gekommen ist, weiß es wahrscheinlich mehr über seine Umwelt, es lernt, während die Roboter das eher nicht tun. Ja, ein Roboter würde das nicht machen. Wenn ein Roboter keine Kartendaten hat, dann fährt er da nicht extra hin, um zu gucken, was da los ist.
Der Mensch hat einen eigenen Antrieb. Er erforscht Dinge aus sich heraus. Das scheint unser ureigenstes Terrain zu sein. So sieht es Alexander Mankowski. Die Ergebnisse der Arbeit von Sophie Winter werden von anderen Clickworkern bewertet. Je besser ein Clickworker arbeitet, desto anspruchsvollere Aufträge bekommt er. Der nächste Auftrag von Sophie Winter ist ein Text.
Das ist jetzt das Verfassen von Unternehmensprofilen. Das ist schon ein bisschen Text und ich muss verschiedene Keywords einflechten.
Die Profile tauchen dann in Registern und Branchenbüchern im Internet auf. Die Keywords sind wichtig, damit Suchmaschinen die Einträge finden. Sophie Winter bekommt die Webseite eines Gardinenstudios auf Sylt angezeigt und soll dazu den Text verfassen.
Ich war noch nie in einem Gardinenstudio. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Dennoch kann sie sich zusammenreimen, wie man einen Text über ein Gardinenstudio schreibt.
Ihr Fachgeschäft für Dekoartikel, Keyword und Inneneinrichtung.
Aus rechtlichen Gründen und auch wegen der Suchmaschinenoptimierung darf ein Branchenbuch nicht einfach den bestehenden Text einer Webseite kopieren. Es muss etwas Neues entstehen. Nach 20 Minuten ist das passiert und Sophie Winter hat 3 Euro verdient.
Ansprechend gestaltete Räume tragen entscheidend zur Wohn- und Lebensqualität bei. Wir, das Team des Wohn- und Gardinenstudio Blablabla, unterstützen unsere Kunden dabei, ihre individuellen Einrichtungswünsche zu verwirklichen.
Etappe 4, die Journalistenmaschine.
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Clinton und Trump laut neuer Umfrage.
Dieser Text stammt von der Webseite Polyvote. Es ist ein Projekt aus der Prognoseforschung, bei dem Wissenschaftler Wahlergebnisse anhand verschiedener Umfragen vorhersagen. Ein journalistischer Text, nur dass ihn kein Journalist geschrieben hat. Er stammt aus der Feder von Polybot, einer künstlichen Intelligenz, die Daten in Worte fasst.
Ein Anteil von 46% der Teilnehmer gibt an, für die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton stimmen zu werden, während 43% angeben, den Immobilien-Tycoon Donald Trump wählen zu wollen.
Die Stuttgarter Firma AX Semantics hat die Software hinter Polybot entwickelt. Frank Vollner ist hier für die Erforschung neuer Technologien zuständig.
Ich habe lange Zeit als freier Journalist gearbeitet und kam dann als Journalist und Redaktionsberater zu AXEA, der Firma, aus der dann AX Semantics hervorgegangen ist. Die Aufgabenstellung, für die ich eigentlich angestellt wurde, hatte 2 Aspekte. Das eine war, Content für das Magazin, das bei uns im Haus produziert wurde, zu produzieren. Und die andere war tatsächlich, Kommunikation für Firmen durchzuführen und darüber zu beraten. Also beispielsweise Produkte zu beschreiben, über die Produkte auch zu recherchieren, Image-Texte zu schreiben.
Dann passierte eine Umwälzung. Plötzlich kamen die Crowdsourcing-Anbieter auf den Markt und boten solche Texte für einen Bruchteil des Preises an. Als Antwort entwickelte die Stuttgarter Firma ein Programm, das Texte von alleine schreibt. Der Journalist Frank Vollner baute eine Journalistenmaschine, wobei ihm diese Zuschreibung nicht behagt.
Wir hatten eigentlich nie im Sinn, dass wir diesen Kampfbegriff Roboterjournalismus, dass wir diese Vorstellung erfüllen, dass es da eine Maschine gibt, die ganz autonom Dinge recherchiert und Nachrichten produziert und das einfach nur billiger und schneller macht als der Redakteur. Wir sind eigentlich ein Produkt gewesen, über lange Zeit, das für die Content-Erstellung im E-Commerce funktioniert hat. Für die Aufgabenstellung für einen Shop, der hunderttausende Produkte hat, schnell verfügbaren Content für jedes einzelne der Produkte zur Verfügung zu stellen.
Tatsächlich beschrieben die ersten Texte aus der Maschine Ferienwohnungen. Mittlerweile beherrscht das System 18 Sprachen und schreibt Artikel für den Weserkurier. Associated Press, Forbes, New York Times greifen auf ähnliche Systeme zurück. Hauptsächlich geht es dabei um Routineaufgaben wie Wetter oder Sport. Artikel also, hinter denen Daten stecken, die die Maschine auswerten kann. Die Redaktionen bekommen dafür das System. Es kann dann schon Sätze formulieren, muss aber noch Zusammenhänge und Begriffe lernen. Dafür muss man zunächst einige Texte zu vorhandenen Datensätzen, etwa zu Sportergebnissen, schreiben und dem System erklären, welcher Satzteil mit welchen Daten zusammenhängt.
Und das hat den Vorteil, dass die Maschine anschließend eben auch ihre Schreibe ein Stück weit beherrscht, sich ihre Vokabeln bedient, ihre Sprachbilder verwendet.
Der Polybot brauchte gerade mal 6 Texte über Wahlprognosen und konnte danach eigene Artikel verfassen. Studien belegen, dass die Robotertexte teilweise als glaubwürdiger, aber auch als mechanisch und trocken wahrgenommen werden. Dennoch haben sie das Zeug, viele Journalisten zu ersetzen, glaubt etwa einer der Mitbegründer von Narrative Science, der Firma, die für Forbes automatische Wirtschaftsberichte generiert. 2020 könnten 90% der Nachrichten von Maschinen geschrieben werden. So zitiert ihn die New York Times. Solche Einschätzungen hört man nicht oft. Die Standardansage ist eigentlich, dass die Maschine den Menschen unterstützen soll.
Die Talente, in denen die Maschine definitiv die Nase vorn hat, das sind die analytischen Fähigkeiten, wenn es darum geht, eine komplexe Datenquelle zu durchmessen und was auch ein bisschen zugunsten der Maschine ausgeht, das sind Texte, die hoch verfügbar sein müssen. Eines der prominentesten Beispiele, LA Times mit dem Quakebot, der letzten Endes nur dazu dient, schneller als jede andere Publikationsmöglichkeit eine Erdbebenwarnung auf die Startseite der LA Times zu projizieren, und zwar immer dann, wenn der Seismograph im entsprechenden Institut ausschlägt.
Der dritte Vorteil der Maschine sei die Skalierbarkeit. Sie kann zu jedem Kreisligaspiel einen Bericht schreiben und zu jedem Stadtviertel eine ausformulierte Wettervorhersage treffen. Alles in allem soll dem Menschen also die Datenverarbeitung und das redundante Ausformulieren erspart werden. Was bleibt ihm dann?
Das sind die Themen, bei denen Intuition gefragt ist, also wo die Datenlage nicht vollständig ist. Ein menschlicher Redakteur oder der menschliche Geist vielmehr kann Muster vervollständigen, die bis zu 75% zerstört sind. Das bedeutet aber auch, dass man sich seine Schlüsse mit Hilfe von Erfahrungen, mit Hilfe von Gelerntem ziehen kann. Das zweite ist, aus dieser Intuition dann zum Beispiel auch eine Position zu beziehen und sie im Zweifelsfall auch gegen Widerstände zu vertreten. Also als vierte Gewalt in einer Gesellschaft zu funktionieren und im Zweifelsfall auch mal das Kreuz durchzudrücken und zu sagen, ich finde folgende Entwicklung beispielsweise diskussionswürdig oder ich finde Folgendes nicht gut.
Emotionen, Weltwissen, Souveränität in Ausnahmesituationen, Meinungsstärke. Wenn man danach sucht, findet man einiges, was der Mensch der Maschine voraus hat. Und doch bleibt ein Unbehagen. Nicht nur, weil man sich fragt, wie viele Arbeiter für Emotionen, Weltwissen, Souveränität in Ausnahmesituationen, Meinungsstärke am Ende gebraucht werden. Ein viel gewichtigerer Grund für das Unbehagen könnte sein, dass diese Liste sich ständig ändert. Vor einigen Jahren hätte man noch Sprache oder das Erkennen von Emotionen dazu schreiben können. Doch darin sind Maschinen mittlerweile ziemlich gut. Vielleicht werden sie bald schon so etwas wie eigene Emotionen haben. Was der Mathematiker Norbert Wiener seinerzeit aufgeschrieben hat, ist die Forderung, Menschliches und Maschinelles zu erkennen und richtig zu nutzen. Er gab keine Anleitung, wie man es tun soll. Das konnte er auch gar nicht. Über damals hypothetische Übersetzungs- und Diagnosemaschinen schrieb er:
Das Problem, die Maschine durch die richtige Anwendung der Intelligenz eines Übersetzers oder Arztes an die gegenwärtigen Umstände anzupassen, ist nicht nur eins, dem man sich jetzt stellen muss. Es ist eins, dem man sich immer und immer wieder stellen muss.
Das bedingt der Fortschritt in Wissenschaft und Technologie. Und so kann man sich in Zeiten von künstlicher Intelligenz als Mensch die Frage stellen, was kann ich, das die Maschine nicht kann? Man muss sich aber im Klaren sein, dass die Antwort nur vorläufig ist.
Was kann der Mensch? Aus dem Maschinenraum der neuen Arbeitswelt. Von Piotr Heller. Es sprachen Max von Pufendorf, Ilka Teichmüller, Maximilian Held. Ton Inge Görkner. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2017.